Untersuchungsausschuss Neukölln-Komplex, das Update. Mit André Schulze und Vasili Franco.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, das Update, dem Podcast, der den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus zur rechtsextremen Straftatenserie in Neukölln begleitet. Wie immer begrüßen euch hier am Mikrofon Vasili Franco, innenpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion und Ausschussvorsitzender, sowie
André Schulze, Sprecher der Grünen-Fraktion im Ausschuss und Neuköllner Abgeordneter.
Heute berichten wir euch etwas länger von einer recht spannenden, recht ausführlichen Sitzung, und zwar unserer Abschlusssitzung zum Komplex des Verfassungsschutzes. Wir hatten drei Personen geladen, und zwar die Leitung der Abteilung 2 der Berliner Innenverwaltung, hier namentlich dem Berliner Verfassungsschutz, und berichten über die Befragung und werfen anschließend auch noch einen Gesamtblick darauf, wie sich die letzten Wochen und Monate mit den Befragungen des Verfassungsschutzes für uns dargestellt haben. Wir hatten auch eine Pressekonferenz, es gab etwas Berichterstattung, und in dieser Folge erfahrt ihr, was der Berliner Verfassungsschutz und Eichhörnchen gemeinsam haben. Also es lohnt sich auf jeden Fall, bis zum Ende dabei zu bleiben. Und damit wir nicht zu viel Zeit verlieren, André, wir steigen gleich ein. Zurück zum 13.12. unserer 39. Sitzung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Es war die zweitlängste Sitzung. Wir haben unseren Sitzungsrekord, glaube ich, nur um knapp 5 Minuten verpasst. Von 9 Uhr bis 18.48 Uhr ungefähr haben wir getagt. Diesmal mehr öffentlich, ein bisschen im Geheimschutzraum. Und wir steigen direkt ein.
Ja, wir haben begonnen mit dem aktuellen Leiter des Verfassungsschutzes, Michael Fischer, der die Behörde seit November 2018 leitet und damit in einem Zeitraum, wo die Neuköllner Anschlagsserie noch am Laufen war, aber er umfasst eben auch den kompletten Zeitraum dessen, was wir an Aufarbeitung danach, an SonderermittlerInnen, an auch die Arbeit der BAO Fokus, all das fällt in den Bereich, in den er tätig war, und deswegen hat es natürlich nochmal wesentliche Bedeutung für uns. Viele Zeugen im Bereich des Verfassungsschutzes haben darauf verzichtet, ein Eingangsstatement zu machen, indem sie uns zum Untersuchungsausschuss schon mal eingehend Informationen geben und versuchen, ihre Sicht der Dinge darzustellen. Das hatten wir den Mitarbeitern des Landeskriminalamts durchaus viele Polizisten in Anspruch genommen, beim Verfassungsschutz so gut wie niemand. Michael Fischer hat das gemacht und hat uns darin, sage ich mal, so die Grundzüge seines Verständnisses von Verfassungsschutzarbeit dargestellt.
Und jetzt könnte man ja der Auffassung sein, der Verfassungsschutz, der mauert, der will eigentlich keine Informationen preisgeben. Ehrlicherweise hatten wir ja den Eindruck bei der ein oder anderen Befragung doch, aber das Eingangsstatement war überraschend erfrischend, überraschend anders. Er hat drei Grundprinzipien nach vorne gestellt. Sein erstes Grundprinzip, seine erste Devise bedeutet Wirksamkeit, und Wirksamkeit definiert er auch darüber, dass Informationen, die der Verfassungsschutz sammelt, auch an andere Stellen gehen sollen oder gehen müssen, gerade auch um diese über Gefahren zu unterrichten. Er betonte, dass die Informationsweitergabe besonders wichtig sei, denn ansonsten würde man ja den Verfassungsschutz oder die Verfassungsschutzbehörde nur haben, damit sie sammelt, um zu sammeln. Also das wäre ein Selbstzweck, der aus seiner Sicht keine Legitimation darstellen würde, dass es diese Behörde überhaupt gäbe. Also der Verfassungsschutz als Amtshilfebehörde für andere Behörden, natürlich hier insbesondere für die Polizei und für die Strafverfolgungsbehörden, das war der Kern der Aufgabe, die er für seinen Verfassungsschutz definiert hat.
Dann daneben hat er das Grundprinzip der Nachvollziehbarkeit ausgeführt, dass mit dem Behördenzeugnis beispielsweise oder anderen Formen der Erkenntnisübermittlung auch die Rohinformationen aus der jeweiligen Quelle, beispielsweise das Protokoll eines abgehörten Telefongesprächs oder ähnliches, das Protokoll von anderen Maßnahmen mit übermittelt werden soll, damit nicht nur die Zusammenfassung der Polizei zur Verfügung gestellt wird, sondern eben auch die Rohinformationen aus der mit, ich sage mal, der Auswerteerfahrung eines Sachbearbeiters dass beim Staatsschutz auch vielleicht noch mehr Informationen herausholbar sind. Und das dritte Prinzip, was er beschrieben hat, war das der Rechtsstaatlichkeit, dass sich natürlich der Verfassungsschutz an die rechtlichen Rahmenbedingungen halten muss, aber als integraler Bestandteil der wehrhaften Demokratie diese auch ausschöpfen und den vollen rechtlichen Rahmen nutzen muss. Und sagen wir mal, für uns stellt sich natürlich die Frage, das klingt ja als Grundprinzipien, klingt das erstmal alles ganz gut.
Ja, super vernünftig. Der Verfassungsschutz als Früherkennungssystem für Gefahren, für die freiheitlich-demokratische Grundordnung, für unsere Demokratie, also eine Behörde, die es doch gerade in dieser Zeit eigentlich bräuchte.
Aber zur Wahrheit gehört auch, es konfligiert doch sehr stark mit allem, was wir in den Wochen vorher an Erfahrungen mit dem Berliner Verfassungsschutz für unseren Untersuchungszeitraum gesammelt haben. Und er hat aber auch einen konkreten Punkt, der uns ja sehr beschäftigt hat, ausgeführt. Und das ist die Frage der Praxis der Behördenzeugnisse und des Umgangs mit den Behördenzeugnissen. Was hat er uns denn dazu gesagt, wie die Praxis sich unter ihm verändert hat?
Er hat auch seinen Werdegang geschildert. Er war auch zum Beispiel beim Bundesinnenministerium, wo er auch für die Aufarbeitung des NSU-Skandals auf fachlicher Ebene tätig war. Und auch aus den Erkenntnissen, die er über seine jahrelange Praxis gesammelt hat, hat er gesagt, und das schließt sich so an sein erstes Grundprinzip an, naja, wenn ich Behördenzeugnisse erstelle, dann müssen die Informationen, die da drin sind, auch für die Stelle, an die es geht, verwertbar sein. Sie müssen diese verwerten können, und zwar für die eigene Arbeit, aber auch in möglichen Strafprozessen, die kommen. Also das, was der Verfassungsschutz der Polizei gibt, diese Informationen, die müssen erst für die Polizei verständlich sein und für deren Arbeit auch tatsächlich hilfreich sein. Und wir hatten das in den letzten Folgen ja immer wieder, dass es Behördenzeugnisse gab, wo selbst das LKA sich gefragt hat, ja, was sollen wir mit dieser Information anfangen? Wir verstehen sie nicht. Und selbst wenn wir sie verstehen, gibt es ein Sperrvermerk drauf, dass wir das eigentlich gar nicht weiter verwenden dürfen. Und wenn ich zum Beispiel eine polizeiliche Maßnahme wie eine Hausdurchsuchung durchführen möchte, dann fragt mich natürlich der Staatsanwalt, ja, auf welcher Grundlage möchten Sie das denn machen? Und wenn man dann nur ein Behördenzeugnis hat, das man eigentlich gar nicht verwenden darf, weil man es auch nicht der Staatsanwaltschaft vorzeigen kann, dann erledigt sich ja auch die Maßnahme. Da hat er gesagt, das war für ihn ein Grundverständnis, dass man diese Praxis ändern sollte, weil das auch ein Grund dafür gewesen ist, warum die Arbeit des Verfassungsschutzes oder der Verfassungsschutzbehörden in den letzten Jahren doch auch an vielen Stellen nicht so funktioniert hat, wie sie hätte funktionieren sollen.
Und eben mit diesen Änderungen, das reiht sich ein in ein Anliegen, was ihm sehr wichtig war, nämlich die enge Zusammenarbeit von Verfassungsschutz und Polizei. Dazu gehörte eben Verwendungsbeschränkungen im Rahmen der Behördenzeugnisse zurückzufahren und nur da vorzunehmen, wo sie unbedingt nötig waren aus Sicht des Verfassungsschutzes und sonst der Polizei die Möglichkeiten der Verwendung und eben auch der Verwendung im Rahmen eines Strafverfahrens möglichst weit Raum zu geben. Aber zum anderen auch die Umsetzung von strukturellen Maßnahmen, in dem Fall durch die Einführung des GIPS, des gemeinsamen Informations- und
Bewertungszentrums.
So heißt es, zwischen Polizei und Verfassungsschutz, was sich insbesondere eben mit terroristischen Gefahrenlagen und der gemeinsamen Bewertung und zielgerichteten Zusammenarbeit beschäftigt. Das hat er relativ frühzeitig, er hat im November 2018 angefangen und seit April 2019 gibt es dieses GIPS, das auf ähnliche Strukturen, die es auf Bundesebene bereits gibt, anknüpft. Und durch den wöchentlichen Austausch zwischen Polizei und Verfassungsschutz aus Sicht von Herrn Fischer eben auch den Vorteil hat, dass die Personen sich kennenlernen, dass Vertrauensverhältnisse sich entwickeln und man über den regelmäßigen Arbeitsaustausch dann auch leichter in, sage ich mal, Gefahrenlagen oder in besonders konkreten, brenzligen Situationen schneller den Austausch sucht.
Wir haben natürlich dann auch ganz konkret zur Straftatenserie in Neukölln befragt. Etwas schwierig war das vielleicht auch an der Stelle ins Amt zu kommen. Wir hatten ja mit den Brandstiftungen im März 2018 die wohl prominentesten Fälle mit Ferhat Kocak, dem linken Politiker, mit dem Buchhändler Heinz Ostermann. Und da gab es ja ziemliche Probleme mit den Behördenzeugnissen, auch mit allem, was drumherum gelaufen ist. Dass man den roten Smart oder den Halter nicht entsprechend ermitteln konnte oder zwar dann doch noch ermittelt hat, aber auch da nicht rechtzeitig die Informationen da gelandet sind, wo sie eigentlich hätten landen müssen. Aber kurzum, da haben wir ihn gefragt, ja, was ist denn da in seiner Zeit zur Aufarbeitung passiert? Wie hat er denn den Sachverhalt bewertet, auch wenn er an der Stelle gar nicht in Leitungsfunktion war, als die Brandanschläge stattgefunden haben, aber dann im Amt war, als es auch Gegenstand beispielsweise im Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses war?
Ja, er hat sich da sehr zurückgehalten, was die konkrete Bewertung der Situation angeht, hat gesagt, ja, da war er nicht im Amt, kann er so nicht vornehmen. Ein Faden ist ja der, den wir gerade schon besprochen haben, die Frage des Umgangs mit den Behördenzeugnissen. Die hat sich dann unter seiner Führung geändert, weil insbesondere auch auf den Behördenzeugnissen vor dem Brandanschlag bei Ferhat Kocak Verwendungsbeschränkungen drauf waren, die es der Polizei nicht ermöglicht haben, damit einfach umzugehen. Der zweite Strang ist aber der Frage, warum hatte der Verfassungsschutz verschiedene Informationen zu Ferhat Kocak vorliegen, war aber nicht dazu in der Lage, sie so zusammenzuführen, dass sie zur Identifikation als Betroffenen oder als Halter des roten Smart geführt haben und dann auch eine eindeutige Warnung ans LKA ermöglicht hätten, beziehungsweise in der Folge dann auch eindeutige Schutzmaßnahmen des LKA. Und da hat er, finde ich, relativ unbefriedigend geantwortet, weil er gesagt hat, ja gut, ne, so ein Zusammenführen der Daten und Informationen, die man hatte, die wäre halt wünschenswert gewesen. Ist aber nicht passiert und sei auch bis heute technisch nicht möglich. Auch die Frage der Durchsuchbarkeit von Protokollen aus dem Bereich der Telekommunikationsüberwachung sei bis heute nicht möglich. Und damit, sage ich mal, ist diese Frage, so ein Fehler wie damals, könnte sich heute wiederholen, weil die technischen Voraussetzungen sich im Kern nicht verändert haben.
Ja, da hattest du auch nochmal genauer nachgehakt. Wir hatten das hier schon, dass teilweise Informationen aus ein und derselben Maßnahme nicht zusammengeführt worden sind. Und natürlich kann man es sich an der Stelle einfach machen und sagen, naja, der Datenschutz spricht dagegen, dass man das zusammenführt. Für mich war das nicht ganz schlüssig an der Stelle. Also ein Dokument sollte man durchsuchen können. So mehr oder weniger geht's ja auch gar nicht um viel mehr als eine Suchfunktion. Es kann immer besser werden, aber es ist ja gerade Aufgabe des Verfassungsschutzes, Informationen, eigentlich auch Informationen aus verschiedenen Quellen, aus verschiedenen Orten zusammenzuführen und dann zu einer Bewertung zu kommen. Wenn das schon dann nicht gelingt, wenn oder nicht gelingen kann, wenn es aus einer einzelnen Maßnahme stammt, da haben wir doch noch einiges an Luft nach oben gesehen.
Ja, und ich würde es insbesondere hier für den Bereich der Telekommunikationsüberwachung der G10-Maßnahmen sagen, hier handelt es sich ja um sehr starken Eingriff in Persönlichkeitsrechte. Und wenn man das durchführt und am Ende dann aber diese Daten nur so schwer nutzbar vorliegen hat, dass sie dem eigentlichen Zweck gar nicht entsprechend zugeführt werden können und gar nicht voll ausnutzbar sind, dann wiegt es natürlich noch schwerer, wenn man schon so eine Maßnahme durchführt. Ich würde auf einen anderen Aspekt noch eingehen, weil wir darüber ja auch immer wieder geredet haben. Es ist Ostburger Eck, weil die Aufklärung auch in die Jahre seiner Zuständigkeit fällt. Hier sind wir ja weiterhin der Frage folgend, welche Version der Geschehnisse am Ostburger Eck ist die, die wirklich stattgefunden hat. Die des ursprünglichen Verfassungsschutzberichts, da sei Sebastian Thom in das Auto eines LKA-Beamten gestiegen und die seien zusammen weggefahren. Oder die Version der LKA-Ermittlung, das habe sich um einen Sebastian Thom ähnlich sehenden Bekannten des Polizeibeamten gehandelt, der dann ins Auto gestiegen ist. Im Kern hat unsere Befragung das ergeben, was auch unsere vorherigen Befragungen ergeben haben. Der Verfassungsschutz ist grundsätzlich von der Richtigkeit seines Observationsberichtes überzeugt, sieht aber, dass die Ermittlungen des LKA zu einem anderen Ergebnis geführt haben. Diese beiden Erkenntnisse stehen jetzt nebeneinander und ich wage mal, die Prognose werden wahrscheinlich auch nicht mehr aufgeklärt werden können, was an diesem Abend am Ostburger Eck wirklich passiert ist. Aber im Unterschied zu den Sonderermittlerinnen, die die Version der Polizei als feststehendes Ergebnis bezeichnet haben, müssen wir sagen, so feststehend ist es nicht. Es gibt hier weiter zwei grundsätzliche Thesen, die nebeneinander stehen und zwei Sicherheitsbehörden, die abweichender Meinung sind in dieser Frage.
Was im Leben kann man schon ausschließen? Das war die Rechtfertigung dafür, dass man halt zu keiner klaren Antwort gekommen ist. Naja, wenn wir nach dem Motto arbeiten, dann wären, glaube ich, alle Informationen, die der Verfassungsschutz zusammenträgt, relativ wertlos. Denn was im Leben kann man schon ausschließen, Andrea?
Und ich würde fast sagen, wir könnten uns damit langsam unserem zweiten Zeugen des Tages zuwenden.
Das war ein Kontrastprogramm, denn wir sind dann übergegangen zu dem Vorgänger von Michael Fischer und der heißt Bernd Palender und war davor lange Jahre Verfassungsschutzchef und sagen wir mal so, er hat jetzt keine Ausführungen zu seinem Amtsverständnis gemacht, aber man hat doch relativ schnell in der Befragung gemerkt, was für ein Amtsverständnis er innehatte.
Ja, er hat relativ klargestellt, er hätte alles gemacht, was möglich war. Der Verfassungsschutz hätte jederzeit die nötigen Informationen an die Polizei weitergegeben. Man hätte alles versucht, um die rechtsextreme Straftatenserie mit aufzuklären oder der Polizei Informationen zu geben, um sie aufzuklären. Man hätte auch die rechtsextreme Szene beobachtet. Ich fange mal mit dem Positiven an. Er hat durchaus für einen Leiter des Verfassungsschutzes hohes Detailwissen der rechtsextremen Szene in Neukölln gezeigt oder auch der rechtsextremen Szene insgesamt. Die ist ja nicht loslösbar vom Rest Berlins, hat uns da durchaus in einem der ersten Fragekomplexe, ich glaube, du hast die Frage sogar noch gestellt, einen guten Überblick geben können über den Aufbau und die Strukturen der rechtsextremen Szene. Aber gerade bei der, ich knüpfe mal an die vorherige Befragung an, gerade bei der Frage der Behördenzeugnisse und die Kritik, die es vom LKA und den Polizeibeamten gab, die richtete sich vor allen Dingen auf seinen Zuständigkeitszeitraum von 2012 bis 2018. Da hat er völlig abgeblockt, da wurde es sofort sehr konfrontativ. Sie hätten da alles gemacht, was rechtlich möglich war. Und wenn sein Nachfolger zu anderen Einschätzungen gekommen sei, dass rechtlich mehr möglich war, dann könne er jetzt auch nicht beantworten, woher das kam. Er sei da ganz eindeutig, da hätten gar keine weiteren Möglichkeiten gestanden. Also da war null von, ich sage mal, einer selbstkritischen Aufarbeitung der eigenen Tätigkeit. Am Ende müssen sich ja alle Mitarbeitenden, die in diesem Ausschuss auftreten, die Frage stellen lassen, warum hat es so lange keine Aufklärung in dem Köln-Komplex gegeben? Und da haben wir viele erlebt, sowohl von Polizei als auch teilweise Einzelne wie Herr Fischer beim Verfassungsschutz, die sich da selbstkritisch mit auseinandergesetzt haben. Bei ihm war davon überhaupt nichts spürbar.
Genau, er habe alles freigegeben, was für die Polizei wichtig war und rechtlich möglich war. Er hatte auch mit Bezug auf eben diese zwei vollkommen unterschiedlichen Behördenzeugnisse, einmal mit der Nennung des roten Smarts und dem anschließenden Behördenzeugnis, wo der Verfassungsschutz ja mehr oder weniger die Hosen runtergelassen hat und sehr, sehr ausführlich in großer Detailtiefe einen übersichtlichen Sachstand zu dem, was an Informationen vorliegt, weitergegeben hat. Es wären ja auch zwei völlig unterschiedliche Sachverhalte gewesen. Vorher hätte man das gar nicht so senden können. Und natürlich, als wäre irgendwie nicht ein Brandanschlag geschehen, wo Ferhat Kocak und seine Familie auch ihr Leben hätten verlieren können, dass da keinerlei Empathie oder auch, dass dieser Sachverhalt an sich irgendwie zu einer Veränderung der Mentalität oder der Ansicht auf das, wie der Verfassungsschutz davor gearbeitet hat oder warum er dann eben zu der Schlussfolgerung kam, dass man jetzt deutlich mehr freigeben müsse und wolle. Naja, das sei doch alles im Gesetz geregelt. Dann kamen ein paar Vorträge, die mich doch leicht an juristische Pro-Seminare erinnert haben. Aber wie du sagst, André, immer wenn es konkret wurde, warum man sich wann für welche Maßnahme, für welchen Schritt entschieden hat, dann wurde da mehr oder weniger nur mit der Darlegung der Rechtslage und der Rechtfertigung, warum die eigene Entscheidung mit dieser Rechtslage korrespondiert, Bezug genommen. Fand ich doch auch eine interessante Art und Weise der Befragung, aber sagen wir so, gewinnbringend war das an der Stelle auch nicht unbedingt.
Und ich will vielleicht noch einmal fortführen, wir haben nicht nur für seinen Zeitraum Kritik des LKA in der Ausgestaltung der Behördenzeugnisse gehabt, sondern auch an der insgesamten Kommunikation mit dem Verfassungsschutz. Die mehrere StaatsschutzleiterInnen haben uns berichtet, dass es nicht möglich war, mit dem Verfassungsschutzchef direkt, also mit Herrn Palender, in Kontakt zu treten, weil er immer nur mit der höheren Ebene LKA-Leitung, Polizeileitung Kontakt gesucht hat, obwohl ja eigentlich Staatsschutz und Verfassungsschutz in einem sehr ähnlichen Themenfeld mit unterschiedlichen Aufgaben, aber in einem ähnlichen Themenfeld des politischen Extremismus arbeiten. Und auf diese Kritik angesprochen war er auch völlig uneinsichtig. An ihn sei nie jemand herangetreten, das tue ihm ja wahnsinnig leid, wenn da irgendwelche LKA-Mitarbeitenden das Gefühl gehabt hätten, dass man mit ihm nicht reden kann, aber er könne sich das überhaupt nicht vorstellen. Er müsse schon mit denen, die auf der Hierarchieebene auf seiner Stufe stehen, reden und da könne er jetzt nicht verstehen, dass es da Kritik gab. Also und das hat er auch in einem Vortrag, das können wir hier ehrlich gesagt im Podcast gar nicht so ohne weiteres wiedergeben, vorgetragen, dass es schwer glaubhaft war, dass er immer für Gespräche offen stand, sondern deutlich mehr an den Eindruck vermittelt hat, ja, da war jemand, der hat dann auch mal Gespräche abgeblockt, die von Seiten des Staatsschutzes mit ihm gesucht wurden.
Also ich sage immer ganz grundsätzlich, wenn Leute damit anfangen, lediglich in einer Person Wertschätzung oder Respekt zu zollen, abhängig davon, wie viele Sterne sie auf den Schulterklappen hat, da werde ich schon aus Prinzip skeptisch und ich finde auch, diese Skepsis hat sich da an vielen Stellen durch diese Befragung bestätigt. Kann man so machen, Ehrlicherweise kann man auch an der Stelle, wenn wir darüber reden, dass das Amtsverständnis des Nachgängers darauf aufbaut, dass man die Informationen, die der Verfassungsschutz sammelt, gerne an andere Behörden weitergeben möchte und Transparenz und Nachvollziehbarkeit auch für die eigene Legitimität als Behörde als essentiell ansieht, hat Herr Palenda an der Stelle den Verfassungsschutz eher als abgeschlossenen Bereich beschrieben, in den am besten niemand reinschauen kann, der auch vollkommen unter sich bleibt und ganz viele Informationen auch nur für sich selbst sammelt und dann eben anhand der rechtlichen Grundlagen entscheidet, wann er denn was überhaupt rausgibt und das aber auch nur in möglichst beschränktem Maße, weil anders sei die Konzeption einer Verfassungsschutzbehörde ja nicht zu verstehen. Da muss ich doch sagen, dass mir das erstgenannte Amtsverständnis deutlich besser zusagt.
Ja, und das ist ja auch die Aussage, die wir durchaus von einer ganzen Reihe von LKA-Mitarbeitenden bekommen haben, die gesagt haben, mit dem Wechsel an der Spitze des Verfassungsschutzes haben sich da auch in der Zusammenarbeit Dinge geändert. Ich fasse noch mal kurz einige andere Aspekte, die wir immer wieder genannt haben, zusammen. Stichwort Ostburger Eck. Auch hier hat er die Sichtweise des Verfassungsschutzes bestätigt. Das haben wir gerade in der Befragung vorher schon gehabt.
Wobei ich da sagen würde, das war sein stärkster Moment, weil da bin ich am nächsten auch an seiner Auffassung dran.
Okay, dann das Stichwort NPD-Verbotsverfahren ab 2012. Auch hier hat er die Auswirkungen als verheerend beschrieben. Das hatten wir ja auch in vorherigen Befragungen schon, weil eben gerade im Bereich Neukölln durch die enge Verwebung mit der NPD eine ganze Reihe von Personen unter das Verbot des Einsatzes von nachrichtendienstlichen Mitteln gefallen sind und dadurch dem Verfassungsschutz eine ganze Reihe von Informationen in dem Bereich verloren gegangen sind.
Wir kommen vielleicht abschließend noch zur dritten Zeugin. Ich glaube, das können wir an der Stelle kurz halten. Frau Schmidt war im Zeitraum von 2009 bis 2012 Leiterin der Abteilung 2, aber schon länger Chefin des Verfassungsschutzes, seit Anfang der 2000er Jahre, hat dort auch die Umgestaltung von einem Landesamt in die Innenverwaltung, wo der Verfassungsschutz ja heute in Form einer Abteilung organisiert ist, strukturiert, hat die Arbeitsweise dort neu aufgestellt, war jetzt alles doch recht oberflächlich, aber auch alles recht kohärent, auch mit der Darstellung dessen, was wir aus der frühen Zeit, auch aus den Verfassungsschutzberichten bereits wissen, auch waren dort durchaus die Anschläge unter anderem auf das Anton-Schmaus-Haus, aber auch weitere Brandanschläge in den Jahren 2011, 2012 auch präsent. Sie sagte auch, dass das durchaus regelrechte Serien waren, aber wich dann bei der Frage, warum man damals keinen Seriencharakter erkannt hat, doch aus. Wobei ich jetzt sagen würde, alles in allem sind wir da jetzt nicht viel schlauer geworden, aber hatten auch nicht viel zu meckern.
Ja, ich glaube, in der Zeit ist es schon so, dass der Verfassungsschutz jetzt keinen besonderen Schwerpunkt in Neukölln hatte und auch dementsprechend im Prinzip keinen, also in Form von Behördenzeugnissen gar keine Informationen an die Polizei geflossen sind im Zusammenhang mit den Straftaten, die du schon erwähnt hast, aber auch sonst relativ wenig Informationen geflossen sind und die Zusammenarbeit mit der Polizei noch zumindest betreffend auf den Neukölln-Komplex, in dem wir es jetzt bewerten können, recht rudimentär ausgeprägt war. Deswegen war der Beitrag zur Bekämpfung der rechtsextremen Szene in Neukölln in dem Bereich auch im Prinzip nicht vorhanden.
Ja, die Zeiträume 2009 bis 2012 beziehungsweise auch 2009 bis 2014, also alles, was länger als 10 Jahre zurückliegt, ist für uns teilweise auch schwer nachzuvollziehen, teilweise auch aufgrund von Löschfristen gar nicht mehr alle Akten. Selbst der Verfassungsschutz hatte nicht mehr immer den Überblick über die eigenen Organigramme, wer da wo wie unterwegs war, und daraus ergibt sich, glaube ich, auch ganz gut, dass man hier zu der Bewertung kommt, auf die wir auch schon gekommen sind. Da hat das Thema Neukölln zwar schon eine Rolle gespielt, aber die ganzen Zusammenhänge hat man zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht gezogen, beziehungsweise das Ganze in das doch berlinweit sehr aktive rechte Netzwerk, auch mit anderen Schwerpunkten in Lichtenberg, in Treptow-Köpenick, in Pankow mit einbezogen und erst so langsam gemerkt, dass sich da wirklich was rauskristallisiert, nämlich eine feste, harte, gewaltbereite Szene in Neukölln, in der Hufeisensiedlung in Ruhr.
Dann würde ich übergehen zu einem kleinen Fazit. Wir haben das Fazit nicht nur hier im Podcast, sondern wir haben auch eine Pressekonferenz noch gehabt als Ausschuss, wo wir ein Fazit für den Befragungsteil mit dem Verfassungsschutz gezogen haben. Der hat ja nun seit September, seit den Sommerferien stattgefunden. Das heißt, wir haben knapp 4 Monate Mitarbeitende des Verfassungsschutzes befragt. Und ich versuche es mal auf 3 Kernerkenntnisse zusammenzudampfen, die sich aus unserer Sicht dargestellt haben. Das eine ist die Frage der Zusammenarbeit mit der Polizei. Die hat sich, das habt ihr ja gerade auch schon gemerkt, in den Einzelbefragungen, die wir euch beschrieben haben, da gibt's jetzt natürlich eine gewisse Doppelung. Die Zusammenarbeit mit der Polizei hat sich über einen weiten Zeitraum nicht als besonders effizient dargestellt. Da sind wir sowohl, was den Informationsfluss angeht, als auch was den Austausch über Strukturen angeht, ist da viel verloren gegangen und auch ja an Möglichkeiten, die, das muss man jetzt durchaus Herrn Fischer zugutehalten, mit der Änderung bei den Behördenzeugnissen und der Einrichtung des GIPS gibt's da doch deutliche Fortschritte im Verlauf des Untersuchungszeitraums, aber das entbindet nicht davon, hier auch die Kritik deutlich herauszustellen, dass es hier deutliche Defizite gab. Dann die Frage der immer noch nicht möglichen Zusammenführung von Daten aus den G10-Maßnahmen, das haben wir gerade auch schon erwähnt, dass das technisch bis heute nicht beseitigt wurde, obwohl es im Jahr 2018 ganz offenkundig im Fall Ferhat Kocak ein Defizit war, ist etwas, was wir sehr bemängelt haben, und da kommen wir auch zu den berühmten Eichhörnchen, weil als übergreifendes Fazit für diesen ganzen Bereich Informationsgewinnung und Informationsüberblick muss man sagen, mir kommt der Verfassungsschutz so ein bisschen wie ein Eichhörnchen vor, was vor dem Winter ganz viele Nüsse sammelt und sie unter ganz vielen Bäumen vergräbt, aber dann im Laufe des Winters vergisst, wo es die Hälfte der Nüsse vergraben hat und die deswegen auch nicht mehr an irgendwen weitergeben kann, die Informationen oder die Nüsse, weil sie irgendwo liegen lässt. Und so kommt mir der Verfassungsschutz vor, der sich eben nicht mehr daran erinnert, was er schon alles an Protokollen von Abwehrmaßnahmen oder sonstigen Beobachtungen zur Verfügung hat und die er nochmal zusammenfügen könnte. Und ich glaube, der letzte Komplex, den wir in vergangenen Sitzungen ja auch betrachtet haben, ist die Frage, ist die Strukturbetrachtung von rechtsextremer Szene eigentlich so beim Verfassungsschutz gut aufgestellt, wie sie stattfindet? Da haben uns mehrere Zeugen ja gesagt, ja, also im Vergleich zu so Rechercheplattformen aus dem antifaschistischen Bereich oder auch aus wissenschaftlichen Bereichen sind sie so ähnlich gut aufgestellt von der Informationsgewinnung. Das heißt, ich glaube, da ist die Frage, muss man da nicht nochmal die Aufgaben und die Strukturen des Verfassungsschutzes evaluieren, weil ein Defizit, was sich, glaube ich, auch durch unsere Arbeit gezeigt hat, ist natürlich so, wie der Verfassungsschutz aufgestellt ist, hat man immer sehr hohe Geheimhaltungsstufen. Informationen können nicht so einfach fließen und auch durchaus Informationen, die durchaus auch aus öffentlichen Quellen gewonnen wurden und dann nur in Berichte zusammengefasst werden, die Berichte dann aber eingestuft werden und man dadurch immer wieder damit konfrontiert ist, dass Informationen aus dem Verfassungsschutz gar nicht rausgehen, die vielleicht auch für andere Stellen hilfreich wären.
Die Polizei verfolgt ja nicht nur konkret Straftaten, sondern auch die könnten ja einen Profit daraus ziehen, wenn sie für die Lageerkennung Handreichungen, Informationen bekommen, die für sie zum Beispiel auch die Situation an bestimmten Orten wie der Rudor-Spinne, dem Ostburger Eck, was auch immer, ziehen könnten, wenn diese Informationen eben nicht alle unter der Einstufung gewonnen werden, sondern tatsächlich transparent aufgearbeitet werden und dann auch mit einfließen in die Bewertung von polizeilichen Maßnahmen, wer wird wie stark in den Fokus genommen, wo muss man vielleicht auch mehr Präsenz zeigen, wo vielleicht auch weniger, wo sollte man schauen, dass man auch den Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten mehr ausschöpft. Also ich glaube auch mit einer Evaluation der Arbeitsweise des Verfassungsschutzes, wie wir sie übrigens noch im rot-grün-roten Koalitionsvertrag verankert hatten, wäre man an vielen Stellen einen großen Schritt weiter, und auch der aktuelle Leiter des Verfassungsschutzes hatte ja in seinen Ausführungen ein bisschen unterschwellig, aber durchaus auch zugegeben, naja, wenn man schon die G10-Maßnahme hat und dort relativ wenig rausbekommt und die sich alle sehr klandestin verhalten, ist es halt durchaus auch schwer, an mehr Informationen ranzukommen. Und vielleicht wäre neben eben dieser Betrachtung der Personen, der einzelnen Straftaten, diese grundlegende Entwicklung und Relevanz der jeweiligen Szene in Berlin, in den Kiezen oder auch in den einzelnen Phänomenbereichen mit mehr Transparenz, mehr Wissenschaftlichkeit doch auch an der einen oder anderen Stelle ein Gewinn, sowohl für den Verfassungsschutz, aber auch für die anderen Behörden.
Jetzt haben wir erläutert, was wir für ein Zwischenfazit ziehen aus dem Verfassungsschutzbereich, aber es haben sich auch die anderen Fraktionen geäußert im Rahmen des Schlussberichts. Kannst du uns mal kurz zusammenfassen, wie da so der Blick auf die letzten Monate war?
naja, teilweise wenig überraschend, aber doch manchmal amüsant. Ich würde mal das Positive vorwegnehmen. Und zwar, und das hat sich ja auch in den Befragungen gezeigt, selbst die CDU war nicht mit allen Antworten immer ganz glücklich, obwohl es da ja auch einige Fragesteller gibt, die eher, ich würde es mal so Entlastungsfragen bezeichnen, Richtung Zeuginnen und Zeugen fragen. Deshalb Verbesserungsbedarf und doch auch an gewisser Stelle etwas Intransparenz. Da waren sich alle Fraktionen einig. Unser CDU-Kollege hat trotzdem erstmal nochmal alle Zeuginnen und Zeugen als sehr wertvoll in der Befragung und sehr engagiert bezeichnet, ob das immer so war. Also ich hatte da teilweise andere Sitzungen erlebt. Die Linke an der Stelle natürlich auch. Auch da gab es massive Kritik am Verfassungsschutz und auch eine deutliche Kritik an der Verfassungsschutzbehörde als solche, deren Sinnhaftigkeit ja auch nicht zu Unrecht hinterfragt wird, aber da fiel das Urteil natürlich vernichtender aus, während bei der SPD-Fraktion ein verhaltenes, man hat ja dazugelernt und man werde immer besser kommuniziert worden ist. Vielleicht wollen wir auch nochmal ein kurzes Gesamtfazit unsererseits ziehen. Wir haben natürlich anhand der Befragung, anhand der Unterlagen, die uns vorgelegen haben, doch auch geschaut, ja, wie können wir die Arbeit des Verfassungsschutzes bewerten? Das ist ja auch gelungen. Wir haben heute dazu die ganze Folge gemacht. Das sind die Schlüsse, die wir anhand unserer Informationen, unserer Befragungen treffen können. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir auch sagen, wir haben zwar einen Einblick gewonnen, aber keinen Überblick.
Ja, also noch liegen uns immer noch nur ein Bruchteil der Akten vor, die der Untersuchungsausschuss bestellt hat im Bereich des Verfassungsschutzes. Wir haben sogar zwischenzeitlich mal eine Priorisierung vorgenommen gehabt, um zu sagen, folgende Bereiche, folgende Personen sind für uns besonders relevant. Aber auch aus dieser Priorisierung liegt uns nur ein Teil vor und der Verfassungsschutz kann uns noch nicht mal richtig sagen, wie groß der Teil ist. Also liegen uns 20%, 40%, 60%, 80% dessen vor, was da noch an Akten kommt. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass bis zum Abschluss unserer Untersuchungszeit in diesem Ausschuss immer noch Nachlieferungen aus dem Bereich des Verfassungsschutzes geben wird. Da werden natürlich teilweise Schriftstücke dabei sein, die genau das bestätigen, was wir jetzt beschrieben haben oder die auch im Einzelfall nicht ganz so relevant sind. Aber, und das haben wir gerade in den letzten Lieferungen gemerkt, es kommen auch immer wieder Schriftstücke, Akten, die sehr, sehr relevant sind und die dazu geführt haben, dass wir am Ende den Zeugen Fragen gestellt haben, die wir am Anfang gar nicht stellen konnten, weil wir die dazugehörigen Unterlagen gar nicht kannten. Also insgesamt ein durchaus unbefriedigendes Bild, gerade wenn man darauf guckt, dass wir mit dem Verfassungsschutz erst im September 2023 begonnen haben, knapp anderthalb Jahre, nachdem wir unsere Beweisbeschlüsse gefasst haben im Untersuchungsausschuss, weil die wesentlichen Beweisbeschlüsse auch zum Verfassungsschutz haben wir alle vor der Sommerpause 2022 schon gefasst. Da ist das doch ein sehr, sehr unbefriedigendes Bild und ich möchte das auch noch durch die Befragung ergänzen. Du hast es eben schon angedeutet, die CDU hatte da gesagt, alle Zeugen waren sehr wertvoll. Wir haben das ja hier auch in den einzelnen Folgen durchblicken lassen. Das teils deckt sich nicht mit unserem Urteil. Wir hatten durchaus eine Reihe von Zeugen, die komplett auf sehr schmallippige Antworten, ja, nein, ich erinnere mich nicht, ausgewichen sind und auch im Geheimschutzraum keine weiteren Informationen hatten oder gesagt haben, sie erinnern sich nicht an die jeweiligen Vorgänge. Und da hat sich schon im Gesamtblick hat sich da schon ein desaströses Bild abgezeichnet von dem, was der Verfassungsschutz mit Bezug auf den Neukölln-Komplex geleistet hat und was uns da dargestellt wurde.
Und wenn die Polizei eine Maßnahme trifft, dann kann man dagegen gerichtlich vorgehen. Es gibt die Möglichkeit einer rechtlichen Überprüfung. Man kann rechtliche Begründungen einfordern. Na, wenn der Verfassungsschutz einen beobachtet, kann man das ja natürlich nicht so einfach. Also man ist ein eingestuftes Beobachtungsobjekt. Aber gerade beim Verfassungsschutz ist die parlamentarische Kontrolle unglaublich wichtig. Wie effektiv eine parlamentarische Kontrolle ist, wenn man eben nicht Zugang zu allen Akten hat, nicht die Aktenführung vollständig nachvollziehen kann und auch gar nicht weiß, was man jetzt an welcher Stelle hat und was man nicht hat und da auch die Kommunikationswege, naja, nicht immer ganz so konstruktiv wie von uns gewünscht sind, dann ist das vielleicht auch einfach nicht ausreichend, zumindest nicht ausreichend dem Anspruch, dem wir als Parlament ja auch gerecht werden müssen. Bei allem Verständnis für Geheimhaltung, bei allem Verständnis für Einstufung. Parlamentarische Kontrolle sollte effektiv ermöglicht werden und vielleicht lernen wir alle daraus und machen es dann im nächsten Untersuchungsausschuss besser.
Dann vielleicht noch eine letzte Frage an dich, weil es auch abseits der eigentlichen Sitzung aktuelle Ereignisse gab. Gibt ja jetzt ein Urteil im Fall der Brandanschläge bei Ferhat Kocak und auf den Buchhändler Heinz Ostermann. Damit verknüpft gibt's auch an unserer anderen Aktenfront ein wenig Bewegung.
Erstmal muss man sagen, die Generalstaatsanwaltschaft hatte Erfolg mit dem Aufrollen des Neukölln-Komplexes, mit dem Aufrollen der beiden Brandstiftungen, auch noch weiterer Straftaten, jetzt nicht der Serie in Gänze, aber man hat durch einen Indizienprozess entgegen dem Urteil des Amtsgerichts hier jetzt tatsächlich vor dem Landgericht eine Verurteilung erreicht. Es gab 2 Haftstrafen für die Haupttatverdächtigen Sebastian T. und Thilo P. Die müssen jetzt höchstwahrscheinlich ins Gefängnis und uns wurde ja auch immer vermittelt, wir bekommen keine Akten, solange es keine Freigabe vom Gericht gibt. Die Beweisaufnahme ist abgeschlossen, das Urteil ist abgeschlossen, es kann zwar noch ein Revisionsverfahren geben, dort werden aber nur formale Gründe geprüft, deshalb ist das Landgericht auch schon auf uns zugekommen und wir werden ein kleines Geschenk bekommen, nämlich die Teile der Akten, die vor Gericht sind, wo wir dann aber auch weiterschauen müssen und das ist das Relevante. Das sind die ganzen Freigaben, die auch daran hängen, denn bisher verweigert die Justiz, verweigert auch die Polizei den Zugang zu Hunderten von Gigabyte von Akten, die eben den Kern des Untersuchungsgegenstands darstellen, die BAU-Fokus, die Ermittlungsverfahren, die geführt worden sind und jetzt auch Teil oder einen Beitrag zum Indizienprozess geleistet haben. All das hängt da dran und sagen wir mal so, ich habe einen kleinen Wunsch fürs neue Jahr und das ist eine weitgehende Aktenfreigabe, denn wenn das Gericht, bei dem es jetzt zu einem Urteil gekommen ist, uns die Akten aushändigt, dann steht eigentlich auch allem anderen, was bisher noch nicht verurteilt oder zur Anklage gebracht werden konnte, aus meiner Sicht nichts entgegen.
Ihr seht, es wird auch im neuen Jahr uns nicht langweilig werden. Wir werden bereits am 10. Januar wieder beginnen mit der ersten Sitzung des Untersuchungsausschusses. Wir beginnen mit dem Bereich der Staatsanwaltschaft. Wir werden da erstmal beginnen mit Staatsanwälten, die für einzelne wichtige Fälle der Serie zuständig waren und uns dann Stück für Stück zum Leiter der Staatsschutzabteilung und auch zur Generalstaatsanwaltschaft vorarbeiten und werden euch natürlich wie immer gewohnt nach jeder Sitzung mit einer neuen Folge auf dem Laufenden halten.
Bis dahin.
Bis dahin.